DW Wissen.
Mit Judith Hachtel, schön, dass Sie dabei sind. Ja, und heute geht es um diese Tiere hier, nämlich um Gorillas. Unsere Reporterin Brigitte Osterrath hat sie in Uganda beobachten können und mit einer Forscherin darüber gesprochen, wie bedroht die Berggorillas in Afrika sind. Außerdem unterwegs mit dem Solarmobil, einmal um die Welt, ganz mit der Kraft der Sonne. Und AIDS-Prävention. Was kann das Medikament Truvada und wie gefährlich ist es? Dazu Kurzmeldungen über machohafte Blaumeisen und unsere Vorfahren vor 2 Millionen Jahren, die Baumrinde offensichtlich sehr lecker fanden. Die Forscherin Diane Fossey und der Film Gorillas im Nebel haben die Berggorillas in Ostafrika berühmt gemacht. Mittlerweile gibt es nur noch ein paar hundert von ihnen und deswegen ist es für Artenschützer besonders wichtig zu wissen, ob der Bestand zurzeit stabil ist oder ob er weiter abnimmt. Das Problem ist nur, viele der Gorillas leben versteckt, tief in den Wäldern und werden niemals gesehen und lassen sich deswegen auch nicht so einfach zählen. Bei einigen Gorillagruppen ist die Sache ein bisschen einfacher. Sie sind an Menschen gewohnt, lassen Menschen, also auch Wissenschaftler, nah an sich ran, weil sie nämlich täglich Besuch von ihnen bekommen. Gegen viel Geld können Touristen die Berggorillas auf einem sogenannten Gorilla-Tracking in ihren Wäldern besuchen. Und für uns war Brigitte Osterrath in Uganda dabei.
Good morning, everybody.
Morning.
Guten Morgen, ich heiße Gard. Ich bin einer der Fremdenführer hier und werde einige von euch heute zu den Gorillas führen.
Es ist noch früh am Morgen. 2 Dutzend Touristen haben sich am Rande des Windi Impenetrable Nationalparks im Südwesten Ugandas versammelt. Hier leben 302 der insgesamt nur knapp 800 Berggorillas. Und einige von ihnen bekommen heute Besuch von Touristen. 500 US-Dollar kostet ein Gorilla-Tracking, bei dem man die Menschenaffen in ihren Wäldern aufspürt. Alle warten gespannt darauf, dass es losgeht.
Was ist Gorilla-Tracking? Tell me. Is walking up and down in the jungle?
Gorilla-Tracking bedeutet, im Dschungel rauf und runter zu laufen und die Gorillas mit Hilfe von Zeichen zu finden. Wie Gorilla-Kot, zerbrochene Zweige, Fußspuren, Schlafnester. Läuft man im Wald ohne diese Zeichen zu finden, wird man die Gorillas niemals sehen. Okay? Danke. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Trekking.
Gard teilt die Touristen in 3 Achtergruppen ein. Jede Gruppe wird eine andere Gorilla-Familie aufspüren.
Okay. Any question? No questions. We all want to see the gorillas.
Gibt es Fragen? Nein. Ich weiß, ihr wollt alle die Gorillas sehen.
Gard marschiert voraus, seine 8 Touristen folgen. Auf einem schmalen Pfad, der sich am Berg hochschlängelt, müssen sie zunächst etwa 400 Höhenmeter überwinden. Die sogenannten Tracker sind schon vor einer Stunde losgelaufen, um die Gorillas zu lokalisieren. Über Walkie-Talkie ist Gard ständig mit ihnen in Kontakt. Nur in Uganda, Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo gibt es Berggorillas. Die Zoologin Martha Robbins vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig untersucht das Verhalten und die Bestandsentwicklung dieser Menschenaffen seit 25 Jahren.
Bemerkenswerterweise gehören Berggorillas zu den wenigen Menschenaffenarten, deren Bestand in den letzten paar Jahrzehnten zugenommen hat, und zwar aufgrund der immensen Bemühungen, sie zu schützen.
Wie viele Berggorillas es in Windi inzwischen gibt, wird man Ende des Jahres ganz genau wissen. Denn um zu beurteilen, ob die Artenschutzbemühungen erfolgreich sind, führt Martha Robbins alle 5 Jahre eine Gorilla-Zählung durch.
Die Hälfte der Gorilla-Population ist an Menschen gewöhnt. Daher können wir genau beobachten, ob ihr Bestand zunimmt oder abnimmt. Aber die andere Hälfte ist nicht an Menschen gewöhnt. Die Tiere leben meist in der Mitte des Parks und wir sehen sie nicht. Ohne Zählung wissen wir daher nichts über sie.
Bei einer solchen Zählung durchkämmen 6 Forscherteams gleichzeitig netzwerkartig den gesamten Nationalpark. Sie sammeln Gorillakot aus den Schlafnestern der Tiere, isolieren das Erbgut und analysieren es. Anhand der Erbgutanalyse können die Forscher dann ganz genau sagen, wie viele Berggorillas im Wald leben. Nach anderthalb Stunden ist Gard mit seinen Touristen oben auf über 1800 Meter angekommen. Hier wird der Pfad unwegsam. Sie kämpfen sich durch mannshohes Dickicht und werden dabei von knapp 1 Zentimeter großen Ameisen attackiert. Dann, nach einer weiteren Stunde.
Und geht's allen gut? Wir sind jetzt am letzten Rastplatz. Diese drei Jungs hier sind die Trecker, die die Gorillas schon für uns gefunden haben. Also holt die Kameras raus, sie führen uns jetzt zu den Gorillas.
Aber die neugierigen Menschenaffen haben sich der Touristengruppe schon von selbst genähert. Ganz gelassen legt sich einer der Riesen etwa 15 Meter entfernt ins Gras. Die Touristen zücken sofort ihre Kameras. Nach und nach führt Gard seine Gruppe zu den insgesamt 5 Gorillas. Alle kauern sich leise hin und fotografieren eifrig. Damit sie freie Sicht haben, schlägt Gard mit der Machete einiges vom dichten Gestrüpp weg. Zwar sieht es nicht so aus, als ließen sich die Gorillas davon stören, aber trotzdem. Stresst das tägliche Touristenspektakel die Gorillas nicht? Martha Robbins hat das Fortpflanzungsverhalten der Berggorillas in Windi daraufhin untersucht.
Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass beispielsweise die Geburtenrate niedriger wäre. Wenn überhaupt, machen sich die an Menschen gewöhnten Gruppen sogar besser als einige der anderen, eben weil sie jeden Tag besucht und beobachtet werden.
Allerdings sei es wichtig, dass der Besuch wie bisher auf 8 Touristen und eine Stunde pro Tag beschränkt bleibe, betont die Affenforscherin. Auch Gard drängt nach genau einer Stunde zum Aufbruch.
So, let's look for the way back.
Also dann lasst uns mal den Weg zurücksuchen.
Ja. Und so lassen Gard und seine Touristen den Gorillas wieder ihre wohlverdiente Ruhe. Letztes Jahr haben Martha Robbins und ihr Team den gesamten Nationalpark durchstreift und Kotproben aller Gorillas gesammelt. Die genetische Analyse läuft noch. Es sieht gut aus. Bisher weise nichts darauf hin, dass die Zahl der Gorillas in Windi abnehme, sagt Robbins.
Aber auch wenn ihr Bestand wächst, dürfen wir nicht selbstgefällig sein und glauben, dass wir uns keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Ihr Lebensraum ist sehr klein und es gibt so wenige von ihnen, dass wir immer noch extrem wachsam sein müssen. Wir müssen uns weiterhin viel Mühe geben, sie zu schützen.
Unterwegs mit bzw. bei den Berggorillas in Uganda war Brigitte Osterrath. Einmal rund um die Welt fahren, in einem ganz besonderen Auto und das alleine mit der Energie der Sonne. Ein gigantisches Abenteuer und auf das haben sich Studenten der Hochschule Bochum eingelassen. Im Oktober letztes Jahr sind sie in Australien gestartet, haben die USA durchquert und sind jetzt, 8 Monate später, in Deutschland angekommen.
Die Sonne brennt heute heiß vom Himmel. Trotzdem muss die Probefahrt mit dem solarbetriebenen Auto erstmal ausfallen.
Gucken wir gleich mal. Wir laden ja gerade. Das heißt, das passt gerade nicht ganz in das Zeitliche, was wir planen, aber wir können gleich mal gucken.
Denn die Batterien des Autos sind gerade leer, erklärt Matthias Drossel. In den letzten Tagen hat einfach zu wenig die Sonne geschienen. Vor allem auf der Fahrt durch Belgien war zu schlechtes Wetter.
Also hier haben wir gerade unheimlich viel Glück, dass gerade die Sonne scheint, weil wir heute Abend noch nach Duisburg müssen.
Drossel und der Rest des etwa 10-köpfigen Teams haben die Solarpaneele daher vom Dach des Wagens abgebaut und sie im 45-Grad-Winkel zur Sonne aufgestellt. So können sie besonders viel Energie tanken. Die Hochschule Bochum hat das Solarauto namens SolarWorld GT gebaut, mit Unterstützung des Unternehmens SolarWorld. Es soll einmal die Erde umrunden, nur mit der Energie der Sonne. Von Australien über Neuseeland und die USA bis nach Deutschland hat es das Auto schon geschafft. Studenten der Hochschule Bochum fahren es und halten es instand. Matthias Drossel studiert Elektrotechnik, sein Kollege Jago Elbrecht Maschinenbau.
Also ich habe mir dafür 2 Semester quasi Urlaubssemester genommen, um halt die ganze Tour mitmachen zu können. Weil ich dachte mir, du kriegst nie wieder diese Chance, einmal um die ganze Welt zu fahren. Und dann mit einem Solarauto. Das ist auch einfach toll.
Das Team wechselt sich beim Fahren ab. Wer sich das erste Mal hinters Steuer setzt, erinnert sich unwillkürlich an einen Autoscooter, vor allem da das Lenkrad ungewöhnlich klein ist. Auch sind die Sitze ziemlich unbequem und viel Platz gibt es auch nicht. Wer so groß ist wie Jago Elbrecht, der sitzt nicht wirklich gemütlich.
Liegt dann halt ein bisschen so gekrümmt hier drin. Also das geht, das geht.
Wer an einem sonnigen Tag wie heute ein paar Minuten in dem Auto sitzt, gerät recht schnell ins Schwitzen. Eine Klimaanlage gibt es natürlich nicht. Die wäre zu schwer und würde zu viel Energie schlucken. Ebenso fehlt die Heizung. In den Bergen von Arizona mussten sie sich daher warm einpacken, erzählt Jago Elbrecht. Außerdem:
Also man merkt schon jede Bodenwelle, jedes Schlaglauf, wo man so drüber fährt, das ist schon am Rappeln.
Normalerweise fahren die Studenten maximal mit 50 Stundenkilometern, aber es geht auch schneller.
Das Schnellste war um die 110 km/h. Das war, glaube ich, in Neuseeland. Das war bergunter.
Nach 4 Stunden sind die Batterien im Solarauto wieder voll. Elbrecht, Drossel und die anderen haben alle Solarpaneele wieder auf dem Auto festgeschraubt. Die Probefahrt auf dem Beifahrersitz kann also doch noch stattfinden.
Ich starte den Motor jetzt.
Leise beginnt der Elektromotor zu brummen. Das ist schon was anderes als ein röhrender Verbrennungsmotor. Nur zu Beginn, wenn man erstmals Gas gibt und anfährt, rasselt der Motor etwas lauter. Die Probefahrt endet leider viel zu schnell wieder, nämlich an der nächsten Ecke. Von da fährt das Auto weiter Richtung Duisburg und dann durch Asien zurück nach Australien. Dabei sind immer noch 2 Begleitfahrzeuge dabei, die mit Benzin fahren und das ganze Gepäck und den Rest der Crew transportieren.
Die Pille soll einmal täglich eingenommen werden und vor einer Ansteckung mit dem AIDS-Virus schützen. Das Medikament heißt Truvada und wird für Menschen empfohlen, die ein hohes Risiko haben, sich mit dem AIDS-Virus anzustecken. Vor kurzem hat ein Expertenausschuss der US-amerikanischen Arznei- und Lebensmittelaufsicht die Zulassung dieser Pille empfohlen. Doch diese Entscheidung ist nicht unumstritten. Schon allein, weil mit Truvada nicht kranke, sondern noch gesunde Menschen behandelt werden. Was also ist von dieser Pille zu halten? Martin Winkelheider.
Inzwischen gibt es gut 2 Dutzend Medikamente zur Behandlung einer HIV-Infektion. Mindestens 3 Wirkstoffe müssen miteinander kombiniert werden, damit sich das AIDS-Virus nicht weiter im Körper eines Infizierten vermehren kann. Das Medikament Truvada ist ein bewährter Baustein einer solchen Kombinationsbehandlung, sagt Jürgen Rockstroh von der Universitätsklinik Bonn. Die Vorteile: in einer Pille stecken gleich 2 der 3 notwendigen Wirkstoffe und das Medikament muss in der Regel nur einmal am Tag eingenommen werden.
Das entspricht eben den Bemühungen der letzten Jahre. Da haben wir gesagt, Mensch, HIV-Therapie funktioniert, aber wir brauchen einfacher einzunehmende Medikamente, die besser vertragen werden.
Als Forscher in den letzten Jahren getestet haben, ob AIDS-Medikamente gesunde Menschen vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen können, wenn sie vorbeugend eingenommen werden, fiel die Wahl auf Truvada. Die Ergebnisse der Studien sind keineswegs eindeutig und haben zu Diskussionen in Fachkreisen geführt. Ein Streitpunkt, so Stefan Esser, der die HIV-Ambulanz der Universitätsklinik Essen leitet: wann muss das Medikament eingenommen werden, um vor einer möglichen Ansteckung zu schützen? Jeden Tag oder nur dann, wenn ein Mensch weiß, er wird Sex haben?
Das funktioniert schon mal gar nicht, weil man nicht immer weiß, wann man sexuell aktiv wird und dann bringt es also nichts. Und es gibt schöne Befragungen von sexuell aktiven Menschen, wann sie denn wissen, dass sie Sex haben werden. Das stimmt häufig nicht mit der Pharmakokinetik der Medikamente überein. Das heißt, ich kann ja nicht 2 Minuten vorher mir das Medikament einschmeißen und dann bin ich geschützt, sondern ich muss das schon zum Teil Tage vorher machen. Und wissen Sie immer schon Tage vorher, wann Sie Sex haben werden?
Die Studien zeigen, kommt Truvada nur bei Bedarf zum Einsatz, wird es häufig zu früh, zu spät eingenommen oder ganz vergessen. Wirksamen Schutz entfaltete das Medikament nur, wenn es, genau wie bei der Behandlung von HIV-Patienten, auch zur Prophylaxe täglich eingenommen wurde. Aber es gibt Nachteile.
Wenn ich permanent Medikamente habe, habe ich Nebenwirkungen. Zum Beispiel die Knochendichte kann abnehmen oder die Nierenwerte können schlechter werden. Ich bekomme also durch eine prophylaktische Maßnahme Nebenwirkungen. Die müssen nicht schlimm sein, aber denkst, wenn ich, sagen wir mal, 30 Jahre sowas nehme, dann weiß ich nicht, ob das noch immer so wirklich gut ist.
Dass an sich gesunde Menschen unter Nebenwirkungen von Medikamenten leiden, die sie vorbeugend einnehmen, darin sehen gerade europäische Mediziner ein gewichtiges Argument. Ein Argument gegen die Zulassung von Truvada als HIV-Vorbeugungspille. Zumal die Studien weitere Schwächen offengelegt haben. So schütze das Medikament Männer besser vor einer Ansteckung mit HIV als Frauen, so der Bonner Infektionsmediziner Jürgen Rockstroh.
Das Problem ist, dass eben gerade in Studien mit Frauen aus Afrika eben diese Schutzwirkung gar nicht so stark ausgefallen sind. Es gibt sogar Studien, die abgebrochen wurden wegen fehlender Wirksamkeit. Es lag dann allerdings auch daran, dass es eben Adhärenzprobleme gibt. Das heißt, wenn man es nicht nimmt, hat man natürlich auch keine Schutzwirkung.
Und der Schutz für Männer, die wechselnde Partner haben, ist ebenfalls unzureichend. Schon allein wegen des Risikos, sich mit anderen Krankheiten anzustecken, Syphilis etwa oder Gonorrhoe.
Ich glaube, wenn man also grundsätzlich sagt, ich möchte wechselnde Partner haben, dann glaube ich, muss man aus meiner Sicht zumindest für andere sexuell übertragbare Erkrankungen auch weiterhin das Kondom benutzen.
Am besten schützt Truvada Männer, die in einer stabilen Partnerschaft mit einem HIV-positiven Mann leben. Hier beträgt die Schutzwirkung im Idealfall etwa 70%. Für diese Männer könnte Truvada eine sinnvolle Option sein. Sie ist nach Ansicht von Stefan Esse aber nicht die einzige. Kondome seien nach wie vor eine Möglichkeit, das Ansteckungsrisiko erheblich zu senken. In die Sprechstunde seiner Ambulanz an der Universitätsklinik Essen kommen häufig Paare, bei denen ein Partner HIV-positiv ist, und sie stellen meistens die gleiche Frage.
Ich habe Angst, meine Partnerin oder meinen Partner anzustecken. Was können wir machen, wenn wir intim miteinander sind, um das Risiko zu minimieren?
Besonders effektiv ist es, wenn der HIV-positive Partner seine Infektion behandelt. Eine Kombinationstherapie senkt die Zahl der AIDS-Viren im Körper dramatisch. Und damit sinkt auch für den Partner das Risiko, sich anzustecken, um etwa 96%, wie große Studien gezeigt haben.
Es gibt auch eben HIV-Positive, die vielleicht noch keine Therapie beginnen müssen, die aufgrund ihrer Ängste, ihren Partner, ihre Partnerin anzustecken, schon mit einer Therapie beginnen, obwohl sie es nicht zwingen müssten. Das sehe ich unproblematischer, als jetzt jemand Gesundes dauerhaft mit antiviralen Medikamenten zu behandeln. Da hätte ich schon aus medizinischer Sicht die ein oder anderen Bedenken.
Mediziner in Europa schätzen den Nutzen von Truvada insgesamt niedriger ein als ihre US-amerikanischen Kollegen. Denn ihrer Ansicht nach gibt es bessere und wirksamere Möglichkeiten, Menschen vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Eine davon ist sicherlich nach wie vor der Gebrauch eines Kondoms.
Umstrittene Pille gegen eine AIDS-Infektion. Martin Winkelheide war das für Deutsche Welle Wissenschaft und jetzt die Wissenschaftsnachrichten von Arndt Riekmann.
Unsere Vorfahren ernährten sich auch von Baumrinde. Das ist neu und für die Forscher, die es herausgefunden haben, offensichtlich auch überraschend. Denn noch nie fanden sich Reste von Baumrinde in den Zähnen fossiler Frühmenschen. Jetzt, bei Exemplaren des erst vor wenigen Jahren entdeckten Australopithecus sebia aus Südafrika, fanden Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig mikroskopisch kleine, versteinerte Baumrindenreste, und zwar im Zahnstein. Das war möglich, weil die Zähne durch einen Erdrutsch vor etwa 2 Millionen Jahren verschüttet und dabei sehr gut konserviert wurden. Dass ausschließlich Australopithecus sebia Baumrinde aß und nicht die anderen damals lebenden Frühmenschen, könnte zeigen, wie sich unsere Vorfahren in unterschiedlichen Umgebungen ausgebreitet haben, vermuten die Wissenschaftler. Jede Art habe sich auf ihre eigene Weise ernährt, sich an bestimmte Nahrungsmittel angepasst, um konkurrierenden Arten aus dem Weg zu gehen. Vielleicht sei das Baumrindeessen aber auch eine Reaktion auf Umweltveränderungen. Auch das könnte sein, sagen die Forscher. Antworten darauf sollen weitere Untersuchungen geben. Trauer über den Tod des Lebenspartners kann einer neuen wissenschaftlichen Studie zufolge gefährliche Entzündungen hervorrufen. Damit reagiert der Körper auf psychischen Stress, fand ein deutsch-amerikanisches Forscherteam heraus. Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler insgesamt 64 Personen im Alter von durchschnittlich 73 Jahren. Mehr als die Hälfte von ihnen hatte in den beiden Jahren zuvor ihren Partner verloren. In dieser Gruppe konnten die Forscher erhöhte Werte eines Stoffes nachweisen, der Entzündungen fördert. Allerdings wiesen nicht alle Trauernden diesen Stoff vermehrt auf. Bei einigen von ihnen hatte sich das dazugehörende Gen verändert. Diese Variante schützte sie. Die Studie erklärt, weshalb Witwen oder Witwer nach dem Tod des Partners häufig erkranken und manche sogar sterben, so die Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover. Männliche Blaumeisen verhalten sich manchmal durchaus menschlich. Und zwar verlieren sie mit verblassender Schönheit des Weibchens das Interesse an ihr, bleiben länger weg vom Nest und vernachlässigen ihre Jungen. Dieses verblüffend bekannte Verhalten fanden Forscher des Konrad-Lorenz-Instituts für vergleichende Verhaltensforschung in Wien heraus. Für ihre Studie schmierten die Forscher die Weibchen mit einem UV-blockierenden Öl ein, um das leuchtende Blau ihres Kopfgefieders matt und unscheinbar wirken zu lassen. Zugleich wurde sichergestellt, dass die Partner füreinander erkennbar blieben. Unmittelbar danach beobachteten sie, dass sich die Männchen häufiger allein herumtrieben und sich weniger um die Jungen kümmerten. Die Ergebnisse zeigen, dass weibliche Blaumeisen viel Zeit damit verbringen müssen, ihr Gefieder zu putzen, um für die Männchen attraktiv zu bleiben. Hört sich bekannt an, oder? Führende deutsche Forschungsinstitute wollen ihre Kräfte bündeln, um Infektionserkrankungen besser zu erforschen und zu bekämpfen. Dafür wurde jetzt in Braunschweig das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung DZIF gegründet. Angeschlossen sind 32 Forschungseinrichtungen an 7 Standorten mit rund 180 Wissenschaftlern. Neben der Erforschung tückischer Infektionskrankheiten geht es um die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Impfungen. Zu den Schwerpunkten des neuen Zentrums gehören AIDS, Malaria, Virushepatitis und Tuberkulose sowie Magen-Darm-Erkrankungen. Erforscht werden zudem neue Infektionserkrankungen, die von Tieren auf den Menschen überspringen, sogenannte Zoonosen, wie das Dengue-Fieber, die SARS-Erkrankung oder die Schweinegrippe. Das DZIF ist eines von bundesweit 6 geplanten Fachzentren. Die übrigen widmen sich Diabetes, Hirnerkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen sowie Krebs- und Lungenleiden.
Nanoteilchen sind so ziemlich überall. Wie der Name schon sagt, sie sind winzig, winzig klein und haben die verschiedensten Eigenschaften und Funktionen. Sie machen Lacke zum Beispiel besonders widerstandsfähig und robust oder sie filtern in Sonnencremes die UV-Strahlung ab. Sie machen Elektronikgeräte leistungsfähiger und werden auch in der Medizin genutzt, zum Beispiel um Medikamente gezielt zum Krebstumor zu transportieren. Christoph Scholz von der Uni Duisburg-Essen erklärt, wie solche Nanoteilchen überhaupt hergestellt werden.
Sobald man größere Mengen haben will, bieten sich Verfahren an, die dafür speziell geeignet sind, die also nicht zunächst mit einem großen Stück anfangen und das klein machen, sondern direkt kleine Partikel erzeugen.
Also fangen die Forscher mit Gasen an. 3 verschiedene Wege haben die Kollegen von Scholz entwickelt. Eines haben alle 3 Verfahren gemeinsam. Die gasförmigen Ausgangsstoffe werden schlagartig abgekühlt und kondensieren.
Das kann man sich wirklich vorstellen wie ein übersättigter Wasserdampf, der so viel Wasser in der Gasphase enthält, dass es auf einmal instabil wird und Nebel bildet. Genauso können andere Dinge, ein Metalldampf, quasi zu ganz kleinen Tröpfchen, zu ganz kleinen Partikeln kondensieren, die dann, wenn man sie schnell genug abkühlt, als kleine feste Partikel übrig bleiben.
Die Abkühlung erfolgt dadurch, dass das heiße Gas schlagartig in ein Hochvakuum versetzt wird. Hier herrscht extrem niedriger Druck. Hartmut Wiggers zeigt einen Reaktor und eine Düse, durch die das heiße Ausgangsmaterial hindurch muss.
Die Düse, und die hat, wenn Sie da durchgucken, können Sie sehen, ein ganz kleines Loch. 0,5 mm Durchmesser. Und durch dieses kleine Loch saugen wir aus dem Reaktor raus in ein Hochvakuum, im Wesentlichen Gas. Und in diesem Gas sind natürlich dann auch die Partikel, wenn wir die Partikel hier haben. Dahinter sitzt eine zweite Düse und schält quasi aus dieser expandierenden Gasströmung nochmal einen ganz kleinen Strahl raus. Das ist ein sogenannter Molekularstrahl, der hat Überschallgeschwindigkeit und geht dann als ganz kleiner Strahl durch diese Anlage durch.
Die Nanotröpfchen gefrieren dabei enorm schnell. Innerhalb weniger Millisekunden werden sie von bis zu 2700 Grad Celsius auf nur wenige 100 Grad abgekühlt. Wegen ihrer hohen Geschwindigkeit treffen die Partikel nicht aufeinander und können nicht verklumpen. Die Nanopartikel werden am Ende in Tüten abgefüllt.
Fabian Schmidt war das über die Herstellung von Nanoteilchen für die Industrie. Ja, und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Und wenn Sie noch mehr davon möchten, also Wissenschaft multimedial mit vielen Videos, Fotos und auch Artikeln zu Themen aus Medizin, Technik, Raumfahrt, zu Energie und Klima, dann schauen Sie doch bei uns rein unter dw.de/wissenschaft. Ja, und mein Name ist Judith Hartl. Machen Sie es gut und bis bald.